eines dankbaren Lebens. Seid ihr dankbar? Seid ihr dankbare Menschen? Wir haben eben so viele klasse Lieder gesungen über die Größe, über die Allmacht Gottes, über all das, was er macht, dass er der Mittelpunkt sein soll in unserem Leben. Bist du ein dankbarer Mensch? Meistens. Ich frage einfach nochmal, bist du ein dankbarer Mensch? Naja, die meisten nicken, manche sind ein bisschen skeptisch. Mach mal doch mal einen Test, ob du etwas Dankbares in deinem Herzen hast. Stell dich doch mal zu deinem Nachbarn rum und sag mal ein oder zwei Dinge, wofür du heute Morgen dankbar bist. Also die Sonne vielleicht nicht gerade, aber leg mal los. Ich gebe euch ein paar Momente, sagt mal, wofür ihr dankbar seid. So, ich glaube, die meisten von euch haben was Gutes, Positives, Dankbares gehört. Mindestens, ich bin dankbar, dass mein Nachbar da ist, oder? Bin froh, dass wir heute Morgen den Gottesdienst so zusammen feiern dürfen. Ich möchte mit euch das zweite Mal über Dankbarkeit reden. Vor einigen Wochen haben wir da schon einen Start gemacht. Und ich möchte mit euch ein bisschen tiefer eintauchen und auch darüber nachdenken, was denn sich bewirkt in unserem Herzen, wenn wir Dankbarkeit haben. Ich möchte ein bisschen erstmal weiter ausholen und dann kommen wir zu einem Bibeltext. Forscher haben sich mit Dankbarkeit ganz arg viel auseinandergesetzt. Und die haben da ganz viel geforscht und haben positive Veränderungen bei einem Menschen feststellen können, der dankbar ist. Ich möchte euch einfach mal so eine Liste nennen, Liste an positiven Veränderungen, wenn ein Mensch dankbar wird. Was Dankbarkeit mit uns machen kann. Eins der ersten Dinge ist, was die Forscher herausgefunden haben, dankbare Menschen sind optimistische Menschen. Die können mit einem positiven Blick in die Zukunft gehen. Das macht Dankbarkeit. Dankbarkeit bewirkt auch, dass Menschen sich spürbar und messbar vitaler fühlen und mehr Lebensfreude haben. Hört sich gut an, oder? Ich stelle gleich die Frage nochmal, ob du dankbar sein willst. Also noch ein paar andere Sachen. Es gibt Langzeitstudien, da hat man das untersucht, dass dankbare Menschen weniger körperliche Symptome wie Kopfschmerzen, wie Rückenschmerzen haben und andere Dinge. Hast du Kopfschmerzen? Vielleicht solltest du mehr dankbar werden. Kann ja dazu helfen. Dankbare Menschen gehen weniger zum Arzt. Dankbare Menschen schlafen besser und schlafen verhältnismäßig gesehen länger. Dankbare Menschen haben eine bessere Fitness. Die fühlen sich besser. Dankbare Menschen vertreiben vergleichbar mehr Sport als andere Gruppen. Dankbare Menschen haben stärkere soziale Bindungen, bessere soziale Bindungen. Ist ja auch logisch, gell? Wenn jemand immer nur rumnörgelt, der findet nicht so schnell Freunde. Aber wenn jemand positiv und dankbar ist, dann sind die Beziehungen leichter zu bauen. Und noch was Medizinisches, was ich nicht so nachvollziehen kann, weil ich da keine Ahnung habe, aber es stand dort drin. Bei dankbaren Menschen sind die Entzündungsmarker geringer als die Entzündungen im Blut, kann man ja nachmessen. Die Entzündungsmarker, denen geht es besser. Wenn ich so jetzt so eine Liste runterlese und euch das so sage, wisst ihr, wie ich mich da gerade fühle? Wie so ein Verkäufer. Ja, ich versuche euch Dankbarkeit zu verkaufen und dann irgendwann hebt ihr alle eure Hände, ihr wollt dankbarer werden, ich werde reich und wir sind alle glücklich. Das wäre doch was, oder? Aber darum geht es überhaupt nicht. Gott geht es nicht um dein Glücklichsein. Vergesst das. Gott geht es um dein Heil. Gott geht es um dein Inneres. Gott geht es um Vergebung. Gott geht es darum, dass du Kraft bekommst in der Abhängigkeit zu ihm. Gott geht es darum, dass du deine Sorgen loslassen kannst. Gott geht es darum, dass du Liebe ausströmst, weil du innerlich Frieden bekommen hast. Gott hat uns nicht einen Geist der Furcht gegeben, sondern der Kraft, der Liebe, der Besonnenheit. Über diesen Vers haben wir das letzte Mal drüber nachgedacht. Merkt ihr also, wir sind keine Verkäufer von Dankbarkeit hier, sondern es geht um viel, viel, viel mehr. Gott weiß, aber wie wichtig die Dankbarkeit ist. Dankbarkeit ist ein Teil unseres Lebens und die große Frage ist, mit vielen Leuten, wenn man ins Gespräch kommt über Dankbarkeit, vor allem auch in unserer Gesellschaft, wie kommen wir denn dahin? Wie bewirkt das in unserem Leben? Wie kommen wir zu einer inneren Ruhe? Wie kommen wir zur Selbstannahme, zur Vergebung? Wenn ihr euch daran erinnert, das letzte Mal haben wir über Elia ein bisschen nachgedacht. Wie hat er Dankbarkeit und einen inneren Frieden in seinem Leben erlebt? Wie hat er diesen Perspektivenwechsel hingekriegt? Von total frustriert, als die Isabel ihm eine SMS geschickt hat und er dann am Boden lag, vollkommen zerstört und in die Wüste abgehauen ist. Ihr kennt diese Geschichte noch, wo er auch emotional tief im Keller ist, voller Angst ist. Und Gott nimmt ihn in den Arm, seelsorgerlich, ruft ihn, gibt ihm erstmal einen Auftrag, er soll dort und dort hingehen. Und dann ist er dort in der Höhle und dann ruft er ihn aus der Höhle heraus und er begegnet ihm neu. Und manchmal brauchen wir diesen Ruf, wo Gott sagt, komm endlich aus deiner Höhle. Oder? Komm endlich raus aus deinem Selbstmitleid. Bekomm eine neue Perspektive, einen neuen Auftrag. So war das bei Elia. Die Frage, wie kommen wir dorthin, dass mehr Dankbarkeit eine richtige Perspektive in unserem Leben drin ist. Bevor wir nachher in den Bibeltext reinschauen, nochmal, was die Forscher sagen. Es gibt eine Untersuchung, da eine Studie von Forschern, die haben darüber nachgedacht, wie kann denn oder welche Mechanismen gibt es, dass Dankbarkeit mehr in unser Leben hineinkommt? Dann haben sie eine ganze Gruppe von Menschen genommen, die psychische Probleme hatten. Also alle möglichen Art von Depressionen und Angststörungen. Alle haben professionelle Hilfe bekommen. Die gleiche professionelle Hilfe bekommen. Und dann haben sie diese größere Zahl von Probanden, von Menschen mit psychischen Problemen, in drei Gruppen eingeteilt. Und sie haben diesen drei Gruppen unterschiedliche Aufgaben gegeben. Die erste Gruppe musste 3 Wochen lang jeden Tag einen Dankesbrief schreiben, schriftlich schreiben und wegschicken an jemanden, dem sie diesen Brief schicken möchten. Also 3 Wochen jeden Tag Dankesbrief an eine bestimmte Person. Die zweite Gruppe musste genau das Gegenteil machen. Die sollte schriftlich sich mit den tiefsten Gefühlen ihrer negativen Erlebnisse auseinandersetzen. 3 Wochen lang täglich aufschreiben und sich damit beschäftigen. Und die dritte Gruppe hat keine Aufgabe bekommen. Und dann hat man nach einigen Wochen die gleichen Leute nochmal untersucht und da kam dann zu folgendem Ergebnis. Jene, die den Brief geschrieben hatten, den Dankesbrief, ging es deutlich besser. Nicht nur nach den 3 Wochen, sondern auch nach 4 Wochen und auch nach 12 Wochen. Es war eine deutliche, lang anhaltende Besserung in ihrem ganzen Verfassung. Wie ging es denen, die sich 3 Wochen lang mit ihren Problemen beschäftigt haben? Oh, die Armen. Die brauchten eine Exertherapie. Und mit den anderen, die lassen wir mal auf der Seite. Da hat sich nicht viel getan. Mit anderen Worten, was haben die Forscher herausgefunden? Auf das, was du schaust, das, womit du dich beschäftigst, wie du mit diesen Problemen umgehst, macht dich entweder dankbarer oder verbitterter. Ich meine, das ist ja nichts Neues, das wissen wir alle. Das sagt die Bibel auch schon, da kommen wir gleich dazu. Aber wenn du deinen Fokus auf Dankbarkeit legst, wirst du ein dankbarer Mensch. Ganz einfach. Wenn du deinen Fokus auf die negativen Dinge legst, in deinem Leben, in deinem persönlichen Leben, in deinem Arbeitsbereich, in deiner Ehe, in der Gemeinde, dann wirst du immer undankbarer, wirst du immer negativer, wird immer schwieriger. Du siehst immer mehr die schwarzen Punkte. Das sagen die Forscher uns und das sagt die Bibel uns auch. Wenn wir nur auf das Negative schauen, werden wir undankbar, nörglerisch und pessimistisch. Und ich kann euch garantieren, ihr werdet immer negativer. Und positiv andersrum genauso. Worüber denkst du nach? Die Frage ist, wie kommen wir denn dorthin, dass wir dankbarer werden in unserem Leben? Hängt damit zusammen, worüber du nachdenkst. Paulus sagt es in dem Philipper-Abschnitt, den wir vorhin gelesen haben, im Vers 8. Und ich möchte euch in diesem Abschnitt mal von hinten euch diesen Text erklären. Und ich lese jetzt erst einmal den Vers 8 und dann gehen wir weiter zu den anderen Bibelversen. Da sagt Paulus, weiter, Brüder und Schwestern, was wahrhaftig ist, was ehrbar ist, was gerecht, was rein, was liebenswert ist, was einen guten Ruf hat, sei es eine Tugend, sei es ein Lob. Darauf seid bedacht. Denkt darüber nach. Legt euren Fokus darauf, auf das Positive. Jeder Forscher würde das sofort unterschreiben. Jeder Arzt würde das sofort sagen, das stimmt so. Worüber sollen wir nachdenken? Über das, was wahr ist. Kein Tratsch, keine Lüge, keine Übertreibungen, worüber wir so gerne nachdenken und worüber wir gerne reden. Das, was ehrbar ist, was den anderen erhebt, was Gott die Ehre gibt. Darüber sollen wir nachdenken. Was gerecht ist, was rein ist, was liebenswert ist. Hast du heute schon liebenswerte Gedanken gehabt? Ich bin heute Morgen ein bisschen komisch aufgewacht. Ich habe nicht so viel liebenswerte Gedanken gehabt. Es hat mit mir, mit meiner Sache zu tun, nicht mit meiner Familie. Und ich habe darum gebetet, dass ich liebenswerte Gedanken habe. An was denkst du? An etwas, an eine Tugend, an ein Lob, das, was einen guten Ruf hat. Vielleicht ist das ein erster Schritt, den wir mitnehmen können, den Gott uns sagt, hör auf, die ganzen negativen Dinge zu denken. Hör auf damit. Setz bewusst einen Schlusspunkt. Im Namen Jesu, ich denke das nicht mehr, denn das Wort Gottes sagt mir, ich soll das Positive denken. In meiner Familie, in meinem Arbeitsbereich, in wo auch immer, auch in der Gemeinde. Ich lege meinen Schwerpunkt auf das, was Gott Gutes geschenkt hat. Ganz bewusst. Vielleicht ist das einer der ersten Schritte, eine Grundhaltung, eine Perspektivenwechsel. Dankbarkeit. Gott möchte, dass wir dankbar werden. Aber ich möchte euch heute Morgen keine psychologischen Tricks sagen, sondern ich möchte mit euch in das Wort Gottes eintauchen und dort genauer hinschauen, wie Gott selber unsere Stärke werden kann, uns unsere Perspektive verändern kann. Und da habt ihr diesen Bibelvers, den ihr auf euren Ansageflyern drauf habt. Ich lese nochmal mit euch Philipper 4, die Verse 6 und 7. Sorgt euch um nichts, sondern in allen Dingen. Lasst eure Bitten in Gebet und Flehen mit Danksagung vor Gott kund werden. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, der wird eure Herzen und Sinne in Christus Jesus bewahren. In diesem Bibelvers steckt etwas drin, was uns alle betrifft. Da steckt eine Wahrheit, mindestens eine Wahrheit tief drin, nämlich wenn eine Not auftaucht, dann wendest du dich an jemanden, der dir helfen kann, oder? Wenn eine Not auftaucht, wenn eine große Not auftaucht, wendest du dich an jemanden, der große Nöte beheben kann. Und gerade wenn die ganz großen Schwierigkeiten kommen, dann wendet man sich an Gott, der dem alles möglich ist, der alles verändern kann, der nur ein Wort spricht und es wird wieder gut oder es wird anders. Das ist ganz natürlich, wenn wir ein großes Problem haben, dann dürfen wir gerne sagen, oh mein Gott, ich wende mich jetzt an dich. Weil wir genau wissen, dass nur Gott uns helfen kann. Nun, dieser Satz fängt damit an, dass Paulus sagt, sorget euch um nichts. Wir haben eine ganze Menge an Sorgen. Und ich glaube, jeder von uns, der ehrlich sein würde, der würde sagen, ja, ich habe eine ganze Menge an Sorgen und jetzt redet der Nils dort vorne von Dankbarkeit und wie soll ich das denn zusammenbringen? Paulus weiß um diese Dinge und er redet hier ja auch von Dankbarkeit. Sorget euch um nichts. Und er sagt, wir sollen beten und flehen. Und hier beginnt jetzt eine Formel, wo das Wort Gottes uns Mut macht, mit bestimmten Dingen in einer bestimmten Art und Weise umzugehen. Es ist eine Anleitung dazu, mit Problemen richtig zurechtzukommen. Paulus sagt hier, oder Gott sagt hier, ihr müsst euch nicht sorgen. Warum? Weil es jemanden gibt, der für euch sorgt. Ganz einfach. Wenn ihr euch sorgt, wenn also die Sorge wie ein riesengroßer Berg in unserem Leben ist, was drücke ich denn damit aus? Dann drücke ich damit aus, dass ich der Fürsorge Gottes nicht traue. Wenn ich also sage, ich habe so viel Probleme und ich komme damit überhaupt nicht zurecht und ich werde niemals mehr dabei rauskommen, mal ganz pessimistisch, dann sage ich nichts, nicht so viel über mich, sondern ich sage so viel über meinen Glauben. Wer ist Gott für mich? Eigentlich drückt jede Sorge Angst aus und Misstrauen. Ich will mich nicht auf Gott einlassen, denn er kann ja alles ändern.
Paulus sagt hier, wir sollen uns nicht sorgen, denn Gott ist verlässlich. Er sorgt sich um uns und er sorgt für uns. Und deswegen heißt es, wenn ich Sorge habe, dann soll ich Gott um etwas bitten. Und damit drücke ich dann mein Vertrauen aus. Wie lautet jetzt diese Formel? Was will Paulus mit uns sagen? Zu uns sagen. Das Erste, was er zu uns sagt, ist, du sollst beten. Wenn du Sorgen hast, wenn Probleme in dein Leben kommen, fang mit Gebet an. Das ist der erste Schritt, den Paulus dir sagt. Bitten. Martin Luther hat das einmal so formuliert, der hat gesagt, unsere Bitte zu Gott ist kein Vorschlag, sondern ist ein Gebot Gottes. Gott bittet dich, ihn zu bitten. Gott sagt nicht hier, wenn du mal Lust drauf hast oder wenn es dir super schlecht geht oder so, es gibt da auch noch den Plan D, sondern Gott sagt, bitte mich, das ist ein Befehl, ein Auftrag, mach das, bitte mich. Gott fordert dich auf, denn wenn ich ihn bitte, was drücke ich denn dann gegenüber Gott aus? Dann sage ich, Gott, du kannst es. Du bist doch fähig, das zu verändern. Wenn ich dich bitte, dann vertraue ich dir, dass du alles verändern kannst. Sorget euch um nichts, stattdessen, sondern in allen Dingen sollen wir bitten in Gebet und Flehen. Jedes Anliegen, in allen Anliegen. Ob es groß ist, ob es klein ist, jede Not soll vor Gott kund werden. Es gibt nichts, wofür du nicht beten sollst. Bewusst sollst. Wir können für alles beten. Aber hier ist es eine Aufforderung. Bete. Bete darum. Komm mit jedem Anliegen, egal was es ist. Es gibt nichts, was zu groß ist für Gott. Es gibt nichts, was zu klein ist für Gott. Und dieses Gebet soll dieses negative Grübeln, das Nachdenken, die Sorgen ersetzen. Das heißt, vielleicht hast du, wenn du über dein Leben nachdenkst, so mal ganz persönlich, hast du eine Sorgenliste in deinem Leben. Und dort auf dieser Sorgenliste sind alles Mögliche. Das sind deine Familie oder deine Finanzen oder deine Beziehungen, die du hast, oder dein Arbeitsplatz. Und in deinem Kopf hast du die Sorgenliste, die du tagtäglich mit dir rumträgst und vor allem nachts darüber nachdenkst. Und jetzt sagt Paulus, wie sollst du mit dieser Sorgenliste umgehen? Er sagt hier, sorget euch um nichts, sondern mach aus deiner Sorgenliste eine Gebetsliste. Streich die Sorgenliste durch und sag, das wird jetzt mein Anliegen. Damit komme ich jetzt zu Gott. In allen Dingen, alles, was dich beschäftigt, komm damit zu Gott. Und dann formuliere das, sage das. Und du kannst auch schreien, du kannst dann bitten und flehen, du kannst auf die Knie gehen, du kannst einen Gebetsspaziergang machen, egal was, komm damit zu Gott. Das ist das, was Paulus hier sagt, wo er uns Mut macht. Mach deine Sorgenliste zu einer Gebetsliste. Mach aus deinen sorgenvollen Gedanken einen Grund, dass du beten kannst. Ist cool, oder? Menschen, die Gott nicht kennen, die bleiben bei der Sorgenliste stecken und die kommen da nicht weiter. Die gehen vielleicht zum Friseur, damit sie jemanden zum Reden haben. Aber die kommen da nicht weiter. Aber wir dürfen unsere Sorgen in ein Gebet verwandeln und uns zu Gott wenden. Wenn wir beten und wenn wir so beten, wie Paulus das hier sagt, dann bringen wir die Dinge an die richtige Stelle, an die höchste Stelle, an denjenigen, der alle Macht hat, dem wir Vertrauen entgegenbringen. Wir kommen mit unseren Sorgen und wir fangen an zu beten. Auf ganz unterschiedliche Art und Weise. Sagt Paulus, wir sollen bitten und wir sollen flehen. Und da drücken wir unsere Abhängigkeit aus in allen Dingen. Und das ist aber auch sehr, sehr intensiv. Denn Paulus verwendet ja hier nicht nur, er sagt es halt einfach mal zu Gott, sondern er sagt flehen. Wenn man in ein Lexikon hineinschaut, in einen Duden, wie flehen beschrieben wird, dann sagen die dort, es ist ein eindringliches Bitten, ein Beschwören, ein in den Ohren liegen, ein Drängeln, ein Betteln, ein inständiges Bitten. Kniefällig werden ist flehen. Wann hast du das letzte Mal all deine Sorgen kniefällig vor Gott gesagt. Das ist nicht nur ein Vorschlag. Gott wünscht sich das. Das ist nicht nur einfach eine Idee. Und wenn wir das machen, dann drücken wir etwas aus. Wir sind vor Gott auf den Knien oder heben unsere Hände oder beugen uns oder was auch immer. Aber wir drücken etwas aus und sagen, du kannst doch. Du bist doch mein Gott. Vielleicht gibt es etwas in deinem Leben, was du jetzt genau mit dir rumschleppst. Und du denkst vielleicht dran, oh ja, Nils, du hast viel zu reden. Wenn du wüsstest, damit kommt Gott nicht zurecht. Doch. Doch. Er kommt damit zurecht. Er ist Gott. Er ist allmächtig. Und drücke dein Vertrauen aus, indem du betest. Egal, was es ist, egal welcher Bereich deines Lebens, alle, die ihr mühselig und beladen seid, alle, kommt her, sagt Jesus. Das ist der Anfang. So sagt Paulus uns das, wie wir mit den Sorgen umgehen sollen, dass wir sie zu Gott bringen sollen. Aber jetzt sagt dieser Bibelvers einen Gedanken, wir sollen nicht hier stehen bleiben. Es gibt Menschen, die bleiben hier stehen und sie bitten und sie bitten und sie flehen und sie kommen vor Gott und sie jammern und klagen, aber sie gehen nicht weiter. Was sagt der Bibelvers, was wir als nächstes tun sollen? Da muss etwas dazukommen, da muss ein Plus dazukommen und dann soll die Dankbarkeit in unser Leben kommen. In deinem Gebetsleben, wenn du mit den Sorgen behaftet bist und du kommst da nicht weiter, wo immer du bittest und flehst, geh einen Schritt weiter. Da muss etwas dazu kommen. Dieser Vers sagt uns, dass wir gleichzeitig Gott danken sollen. Dass wir eine Haltung haben sollen. Und da sind wir jetzt bei dem Thema von Dankbarkeit und was das in unserem Leben bewirken kann. Wo da das Geheimnis eines dankbaren Lebens steckt. Wenn wir dorthin kommen, dass wir Danke sagen, dann passiert etwas in unserem Leben. Dann passiert dort ein Perspektivenwechsel. Stellt euch mal vor, ich gehe zum Arzt und ich bekomme vom Arzt eine Diagnose. Eine Diagnose, die sehr schwer ist, die mir überhaupt nicht gefällt. Was mache ich? Ich gehe nach Hause und vielleicht schon auf dem Nachhauseweg, ich fange an zu beten. Ich bringe die Sorge Gott. Aber ich bleibe nicht dort stehen. Denn während ich bete, weiß ich, dass die Sorge und das Bitten nicht alles ist, sondern ich weiß, dass Gott größer ist und stärker ist und höher ist und mächtiger ist als dieses Problem, oder? Und ich nehme das im Glauben in Anspruch und sage, du weißt, was da gerade passiert. Du weißt, was in meinem Leben ist, denn du bist derjenige, du bist der Herr meines Lebens. Ich habe dich eingeladen, du bist am Kreuz für mich gestorben. Ich werde die Ewigkeit mit dir verbringen. Du hast gesagt, du bist ein Vater, du bist ein Tröster. Du kannst alles ändern. Und dann ändert sich etwas in deinem Leben. Das ist eine andere, eine weitere Haltung. Du kannst Gott gleichzeitig darum bitten, dass er deine Situation verändern kann. Und dann hast du einen Arbeitskollegen, mit dem du nicht klarkommst und du bringst die Not zu Gott und drückst aber gleichzeitig ein ganz großes Vertrauen aus und sagst, Gott, das nächste Mal, wenn ich ihm begegne, du kannst mich ändern und du kannst ihn ändern. Und du kannst auch die Lebenssituation verändern. Bitte hilf mir. Und wisst ihr, was mir dabei auch viel hilft? Ich weiß nicht, ob ihr genauso gestrickt seid, aber vielleicht geht es euch genauso. Ich komme mit meinen Problemen zu Gott und ich sage ihm diese Probleme. Und dann versuche ich, meinen Fokus darauf zu wenden, auf die Größe und die Stärke Gottes. Und was mir hier hilft, ist Lobpreis. Denn wenn ich meine Lieblings-CD reinschiebe, und dann heißt es Gottes Stärke, Gottes Größe, Gottes Höhe. Gott kann, und dann verändert sich in meinem Denken etwas. Dann bleibe ich nicht hier stehen. Sondern ich gehe ein Stück weiter. Das Plus muss mit dazukommen und dann verändert sich in meinem Leben etwas. Und wenn diese beiden Dinge, das Gebet in Bitten und Flehen und die Danksagung zusammenkommt, dann gibt es ein Ergebnis. Und davon redet dieser Bibeltext auch. Dieser Bibeltext gibt uns eine Verheißung, dass dann ein ganz großer, ein göttlicher Friede in unser Leben hineinkommt. Lesen wir diesen Text nochmal. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, den kann man überhaupt nicht verstehen, der ist übernatürlich, der wird eure Herzen und Sinne in Jesus Christus bewahren. Dieser Friede wird in unser Leben hineinkommen. Das heißt, in dieser Formel oder in dieser Anleitung steckt eine Verheißung drin, ein Versprechen. Wenn du alles Gott sagst, egal was, wenn du mit einem zuversichtlichen, dankbaren Gott kann doch ändern, die Sache vor Gott bringst, dann wird Gott dir einen Frieden schenken, der höher ist als alle Vernunft. Ich kann euch nicht erklären, wie das funktioniert. Ich kriege das auch nicht hin. Ich kann das auch nicht produzieren. Aber das ist ein heiliger Austausch, so möchte ich es vielleicht nennen. Den kann man erleben, das schenkt Gott uns. Wir legen Gott unsere Sorgen hin, schütten unser Herz aus und Gott benutzt diesen Weg des Gebetes und des Dankes als einen Kanal, dass in unserem Leben Frieden entsteht. Und viele von euch haben das schon erlebt, oder? Dass plötzlich unabhängig von den Umständen du ruhig wirst und du merkst, Gott ist da und du eine innere Kraft bekommst und sagst, ja, einen neuen Blick, Gott ist wirklich derjenige, der alles verändern kann. Das ist ein Geheimnis, der Friede, der dann in unser Leben hineinkommt. Ein Ausleger hat gesagt, ein bisschen salopp, so die Sorgen hoch und den Frieden runter. Und das ist, glaube ich, eine ganz gute Anleitung. Bring deine Sorgen in einer zuversichtlichen Haltung zu Gott und danke ihm dafür, dass er helfen kann und der Friede wird kommen. Was für ein Friede ist das? Wie beschreibt Paulus den? Das ist ein Friede, der all unseren Verstand übersteigt. Das ist dann so ein Friede, wo jemand anderes, der dich beobachtet, sagt, ich weiß gar nicht, wie du so ruhig sein kannst bei der Geschichte. Warum regst du dich nicht auf wie alle anderen auch? Oder wie kannst du nur so gelassen sein? Und du sagst, ja, ich weiß, ich habe es abgegeben und ich weiß, mein Gott kann alles ändern. Deswegen bin ich so gelassen. Deswegen bin ich so ruhig. Weil es ein Friede ist, der größer ist als die normalen Dinge. Es ist ein übernatürlicher Friede. Ein Friede, der alles Denken und Argumentieren, alles Reden und alles Grübeln in den Schatten stellt und sagt, der steht jetzt drüber. Eine innere Ruhe, eine Gelassenheit, ein übernatürlicher Friede. Und manchmal wundern wir uns selbst darüber und sagen, ich weiß nicht warum, aber es ist so. Gott hat mir das geschenkt. Schauen wir uns nochmal in diesen Satz hinein, wie Paulus das beschreibt. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, der wird eure Herzen und Sinne in Jesus Christus bewahren. Wenn man in das Griechische reinschaut, ist ein militärischer Begriff. Der meint so viel wie schützen, bewachen, bewahren. So in dem Bild wie ein Wachsoldat, der am Eingang von einem Eingangstor zu einer Burg steht. Könnt ihr euch denn vorstellen? Da ist eine große Burg und der Wachsoldat steht da und er lässt die fremden Feinde nicht rein. Das heißt bewahren. Und der Friede Gottes wird eure Herzen und Sinne im Glauben an Jesus Christus bewahren. Das wird ein Schutzraum sein, der Friede Gottes in deinem Herzen. Der bewacht dein Wollen, dein Wünschen, dein Sehen, dein Grübeln, deine ganzen Gedanken. Das ist etwas, was Gott dir in dein Leben hineinschenkt. Es gibt ein Lied, das wir in der Bibelstunde hin und wieder miteinander singen, eigentlich ziemlich regelmäßig, seit vielen Jahren singen. Das heißt, wie ein Strom von oben aus der Herrlichkeit fließt der Friede Gottes durch das Land der Zeit. Und es gibt einen unter uns, der liebt dieses Lied. Das ist der Heinz. Und ich habe ihn gebeten, dass er mal zu mir nach vorne kommt und uns erzählt, warum er dieses Lied so sehr liebt. Du kannst dich hier zu mir stellen. stehen wir nicht so sehr im Licht. Heinz, dieses Lied, das spricht von einem ganz großen Frieden. Du wünschst dir das Lied immer wieder.
Oft. Ich kenne viele Favoriten, aber dieses Lied hat es mir angetan. Ja. Ja.
Magst du erzählen, warum das so ist?
Gut, Friede meines Gottes, das sagt zu mir, das muss ich innerlich spüren und empfinden. Und gibt es auch noch viele andere Zeilen, die mir am Herzen liegen. Seine Fluten tragen Hass und Sorgen fort. Also, und in dem Refrain heißt es ja, alle meine Sorgen deckst du zu. Ach, du hast mir.
Ja, in dem Refrain heißt es, alle meine Sorgen, hier unten steht es, ja. Alle meine Sorgen deckst du zu.
Deckst du zu, ja. Ja. Das stelle ich mir manchmal vor, wie wenn Gott seine Hand über uns hält und mit der anderen nimmt er die Sorgen fort.
Ja, ja. Das ist ein ganz großes Geheimnis, das können wir ja nicht machen. Aber ich glaube, dass dieses Lied etwas ausdrückt, was in deinem Herzen passiert ist. Denn so habe ich es dir oft auch angesehen.
Ja, ja, so ist es auch.
So ist es auch.
Ja.
Und das ist ein Geschenk, genau wie Paulus das hier sagt, dass er Frieden schenkt, den wir so nicht verstehen können.
Genau so.
Ich danke dir, Heinz. Ich glaube, der Heinz ist nicht der Einzige, der hier vorne stehen könnte. Der erzählen könnte von der einen oder anderen Situation, wo Friede in das Leben reinkommt. Und der Friede, der hat etwas mit Bitten zu tun und auch mit Dankesagen zu tun. Ich möchte noch mal ein Stück weiter über diesen Frieden nachdenken. Paulus redet über diesen Frieden im Kolosserbrief, Kapitel 3. Und diesen Bibelvers habe ich euch auch mitgebracht. Kolosser 3, Vers 15. Und der Friede Christi, zu dem ihr berufen seid in einem Leib, der regiere in euren Herzen und seid dankbar. Interessant, dass der Friede hier auch mit der Dankbarkeit verbunden ist. Das Wort, das hier Paulus benutzt mit regieren, hat etwas damit zu tun, dass jemand die Herrschaft hat. Er benutzt hier ganz bewusst nicht einen militärischen Ausdruck, wie gerade eben, er bewahre uns, sondern es ist ein regierender Ausdruck, als wenn ein König regiert über unser Leben. Das heißt nichts anderes, als dass die Ängste und Sorgen, die wir hier haben, die Probleme und Schwierigkeiten, all das, was uns den Schlaf raubt in der Nacht, wenn wir damit vertrauensvoll zu Gott hinkommen, und ihm das alles sagt, dann ist er derjenige, der anfängt zu regieren. Wie ein König, der in dein Leben hinein sprechen kann, der dich bewahren kann, der die Sorgen wegnimmt, so wie Heinz das eben gesagt hat. Die Sorgen sind vielleicht immer noch da, aber du wirst ruhig und dein Herz wird von jemand anderem regiert. Der Friede Christi, regiere in deinem Herzen. Es ist der Friede, den Jesus Christus dir gibt. Wir haben uns diese Formel angeschaut, hört sich gut an, gell? Aber beten müssen wir trotzdem. Das ist unsere Aufgabe. Diese Schritte gehen, das müssen wir trotzdem. Das Gebet, das verjagt die Sorgen aus dieser Burg. Und das Gebet ruft einen, der ein Friedefürst ist. Das Gebet ruft dann den Friedenswächter, Jesus Christus. Er ist derjenige, der am Kreuz der ganzen Angst, der Sorge, den Garaus gemacht hat. Nun möchte ich nochmal auf einen Gedanken zu sprechen kommen. Ich habe das vorhin schon angedeutet. Das hier kennen wir alle. Da sind wir Weltmeister drin. Wir beten so viel, wir alle, wir haben unsere Sorgen, wir glauben an Gott, wir glauben an Jesus Christus, beten, das machen wir alle. Aber oftmals, ich und ihr vielleicht auch, bleiben wir genau hier stecken. Und was passiert, wenn wir hier stecken bleiben? Dann drehen wir uns um unsere Probleme. Dann graben wir in diesen Problemen. Wir begutachten sie von allen Seiten und hegen und pflegen sie. Und unser Fokus ist auf diesen Problemen. Ich habe euch die ganzen Forschungssachen vorneweg vorhin gesagt. Jeder Forscher weiß, dass das nicht gesund ist. Gott weiß das auch. Und Gott möchte, weil er unseren Körper weiß, unsere ganze Psyche weiß, er möchte, dass wir einen Schritt weitergehen. Und er möchte, dass du dein Vertrauen ausdrückst, dass du wegschaust von den Problemen auf einen allmächtigen und großen Gott. Und dass du sagst, Gott, du kannst und Gott, du wirst mir helfen. Es wäre doch mal interessant, wenn du deine persönliche Gebetszeit untersuchst und schaust, wie viel verbringe ich hier, wie viel Zeit und wie viel Zeit verbringe ich hier. Ich glaube, das würde schon Bände sprechen. Über mein Leben, vielleicht auch über dein Leben. Denn wenn wir Gott wirklich viel, viel zutrauen, dann würde das sicherlich nicht zu kurz kommen, aber das wäre viel größer. Denn das ist der Fokus unseres Lebens. Ihr Lieben, wir sind nicht problemorientiert. Christen sind nicht problemorientiert. Christen sind auch nicht unbedingt psychologisch lösungsorientiert. Christen sind verheißungsorientiert. Christen sind Christusorientiert. Christen sind orientiert auf den, der alles machen kann. Wir sind gottorientiert. Und das ist ein ganz großer Unterschied in unserem Leben. Wir wollen nicht auf die Probleme schauen. Wir müssen die Probleme angehen, keine Frage. Aber wir rechnen mit einem lebendigen Gott. Und wir rechnen damit, dass die Probleme nicht das letzte Wort haben. Und diesen Satz, wenn du den mitnimmst, dann hast du, glaube ich, ganz viel gewonnen. Dann nimmst du den mal mit in dein persönliches Leben. Wir rechnen damit, dass in deinem Gebet übernatürliche Kraft in dein Leben kommt. Glaubst du das? Ich stelle die Frage nochmal. Glaubst du, wenn du betest, dass in dein Leben, in deine Situation übernatürliche Kraft hineinkommt? Ja. Wenn das so ist, dann kannst du Gott Danke sagen. Danke, dass du alles verstehst. Danke, dass du in einer göttlichen, übernatürlichen Art und Weise die Dinge klären kannst, Weisheit geben kannst, Schritte lenken kannst. Und dann verheißt Gott dir einen übernatürlichen Frieden. Das Geheimnis eines glücklichen, eines dankbaren Lebens hat damit zu tun, welche Schritte du gehst. Ich möchte jetzt an dieser Stelle ein Gebet sprechen, denn ich bin der Überzeugung, und ich kenne das, weiß ja, wie es mir selber manchmal aussieht, ich weiß, dass wir oftmals hier stecken bleiben. Ich möchte ein Gebet sprechen, weil ich glaube, dass wir einander Hilfe brauchen, einen Schritt weiter zu gehen und bei der Dankbarkeit nicht die Dinge zu vergessen, wer Gott eigentlich ist. Wir vergessen es manchmal, Gott für seine Größe, seine Liebe zu danken, seine Allmacht. Und ich möchte jetzt an dieser Stelle auch ein Gebet sprechen, dass übernatürlicher Friede heute Morgen, jetzt in dein Leben kommt. Ich kann das nicht machen, aber ich kann Gott darum bitten. Ich kann ihn darum bitten, dass du und ich auch, dass wir nicht hier stecken bleiben, sondern weitergehen. Und wir machen das so, dass wir jetzt gemeinsam aufstehen. Und das könnt ihr schon mal machen. Und ich lade dich ein, dass du dir diesen Weg, den Paulus uns hier nennt, nochmal ganz genau anschaust. Und stell dir mal die Frage, wo steckst du gerade? Steckst du hier oder steckst du hier? Oder hat Gott dir schon Frieden geschenkt? Und vielleicht willst du das als ein Gebet formulieren. Herr, schenk mir, dass ich aus den Sorgen rauskomme zu einer Haltung, du kannst. Schenk mir Frieden in mein Leben. Und wir gönnen uns ein paar Momente und dann werde ich mit uns ein Gebet sprechen und dann singen wir ein Lied, das über die Fähigkeit